mein Herzensanliegen heute ist, dass dein Geld für dich kein Herzensanliegen ist. Mein Herzensanliegen heute ist, dass dein Geld für dich kein Herzensanliegen ist. Ich möchte noch kurz beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das heute schenkst, dass jeder hier heute das hört, was du für ihn vorbereitet hast, was er braucht an vielleicht Ermutigung, an Anstups, an was auch immer. Ich bitte dich, dass jeder das hört, was für ihn wichtig ist und das vorbeitreiben lassen kann, was für jemand anders wichtig ist, aber nicht für ihn. Amen. Lass uns mal träumen. Eine Welt, in der du keinerlei materielle Sorgen hast. Also so, dass du heute genug hast, genug zu essen, genug zu trinken, genug anzuziehen, genug Dach über dem Kopf, einfach genug. Und das aus zwei Blickwinkeln. Einmal in dem Sinne, dass es objektiv so ist, also dein Körper hat genug, um gesund zu bleiben und ausreichend warme Kleidung und so. Und zum anderen, dass es sich auch genug anfühlt. Und das nicht nur heute, sondern du hast die tiefe Gewissheit, dass du auch morgen genug haben wirst. Und den Tag drauf. Und den danach. Und so weiter. Und auch in Bezug auf die Zukunft, ob du dann tatsächlich genug hast, siehst du ja erst dann. Aber du hast jetzt schon eine Gewissheit, ein tiefer Friede, wenn du an deine materielle Zukunft denkst. Du fühlst dich in dieser Hinsicht sicher. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt stell dir noch ein bisschen Überfluss vor. Du hast genug und vielleicht noch was drüber hinaus. Wenn du dich in Bezug auf deine Zukunft sicher fühlst, du Gewissheit hast, in Zukunft genug zu haben und darüber hinaus jetzt in diesem Augenblick etwas mehr hast, als du brauchst, dann kannst du das natürlich verschwenden, irgendwelches wildes Zeugs konsumieren, was du gar nicht brauchst, aber vor allem kannst du freigebig sein. Du kannst, ohne dass es Überwindung kostet, abgeben an Menschen, die das dringender brauchen als du. Träum das mal. Wie fühlt sich das an für dich? Ich glaube, da steckt Freude drin. Ganz irdische Freude. Selbst genug haben, keine Sorgen um die Zukunft und dann auch noch abgeben, das macht doch einfach Spaß, oder? Die gute Nachricht ist, so ein schöner Zustand liegt, wenn ich die Bibel richtig lese, voll in Gottes Plan. Allerdings sieht das möglicherweise ein ganz klitzekleines bisschen anders aus, als wir uns das normalerweise vorstellen. Und ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle ist der Begriff genug. Ob das, was du zur Verfügung hast, genug ist, ist ganz überwiegend eine Frage der Bewertung, deiner Bewertung. Es fühlt sich für dich genug an, wenn du es als genug bewertest. Klingt wie eine Binsenweisheit. Ist es aber nicht. Die gleiche Menge an Zeug kannst du entweder als genug bewerten oder als nicht genug. Ist es genug, wenn du bei Aldi Gemüse, Konserven, Reis und Gewürze kaufen kannst? Oder ist es genug, wenn du beim Schlachter deines Vertrauens ein gutes Stück Fleisch kaufen kannst? Unfertige Salate? Oder ist es erst genug, wenn du im Restaurant essen gehen kannst? Wie oft wäre da genug? Ist es genug, irgendwo eine kleine Wohnung zu bewohnen oder braucht es ein Haus in schöner Lage? Und wie groß muss das Wohnzimmer sein? Ist es genug, Kleidung zu haben, die heil ist oder braucht es bestimmte Marken? Und wie viele verschiedene Outfits braucht es für genug? Was sich für dich als genug anfühlt, ist eine Frage der Perspektive, ist eine Frage deiner Bewertung, eine Frage deines Maßstabs. Und das kommt aus deinem Wertesystem, aus deiner Prägung, aus dem, was dich beeinflusst. Ob das, was du zur Verfügung hast, sich für dich als genug anfühlt, ist also vor allem eine Frage deines Herzens. Ich kenne mindestens zwei sehr verschiedene Vorstellungen von genug. Eine davon ist die Vorstellung, die ich in der Welt um uns herum wahrnehme, die uns da vermittelt wird. Wir haben einen eigenen Wirtschaftszweig, der darauf aufbaut, zu vermitteln, dass das, was du hast, nicht genug ist. Werbung, Marketing, ich spare mir begriffliche Feinheiten an der Stelle. Unser Wirtschaftssystem ist grundsätzlich auf wirtschaftliches Wachstum ausgelegt. Das meint mehr Geld, das erwirtschaftet wird. Wenn jetzt Menschen zum Beispiel genug Kleidung haben, können die Kleidungshersteller nicht beliebig mehr Produkte verkaufen. Also versuchen sie mithilfe der Werbemarketing, was auch immer, Industrie, den Menschen klarzumachen, dass sie noch weitere Kleidung brauchen oder wollen sollten. Und das ist nicht nur bei Kleidung so, sondern grundsätzlich bei allem. Ich möchte Werbung nicht beliebig schlecht reden. Das ist bis zu einem gewissen Punkt okay. Ich meine, wir werben für den Glauben. Ja? Werbung, herrje. Im Sinne auf etwas hinweisen, etwas bekannt machen, ist das doch voll in Ordnung. Wenn es manipulativ wird, dann wird es vielleicht kritisch. Also wir erleben eine Sichtweise, wo es für genug ganz schön was braucht. Und das ist erstmal eine Sicht. Eine andere Sicht ist die geistliche Perspektive. Die geistliche Perspektive kennt ein Genug. Und zwar nicht erst mit Privatflugzeug. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 7 und 8, denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das ist keine Sonderlehre von Paulus. Jesus sagt solche Dinge wie, verkauf alles und gib's den Armen. Lukas 12 kann man das nachlesen. Bei Paulus und Jesus ist genug schon erreicht, wenn wir genug zu essen, ich ergänze trinken, und Kleidung haben. Von Jesus ist kein Besitz überliefert, außer sein Gewand. Das war hochwertig, aber das scheint ihm auch gereicht zu haben. Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Besitz. Einmal, lass dir genügen mit wenig, ist es genug, und auf der anderen Seite ein ziemlich weitreichendes Nicht-Genug. Beziehungsweise ein, du brauchst nur noch dieses eine Ding, dann ist es genug. Und wenn du das hast, dann, du brauchst nur noch dieses eine andere Ding und dann ist genug. Oder dann bist du genug. Wahrscheinlich ist es ziemlich offensichtlich, welches Wertesystem ich für sinnvoller halte. Aber ich möchte noch mal weiter drauf schauen, und zwar von unseren Bedürfnissen her. Erstes Bedürfnis, satt sein und bekleidet sein. Das sind beides Bedürfnisse, die aus geistlicher Hinsicht durch Materielles tatsächlich befriedigt werden können. Also man nimmt etwas von seinem Besitz, kauft etwas zu essen oder anzuziehen, ganz einfach. Wir sollen uns allerdings nicht darum sorgen, sagt Jesus. In Lukas 12, 29, fortfolgende steht, macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Strebt vielmehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch das alles schenken. Und damit komme ich direkt zu unserem zweiten Bedürfnis, nämlich dem Bedürfnis nach Sicherheit. Also die Gewissheit, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft genug zu haben. Da gehen die weltliche und die geistliche Perspektive viel weiter auseinander. Aus einer weltlichen Perspektive wird Sicherheit über Besitz, Versicherung, staatliche Sicherungssysteme, Rücklagen, Verträge und so weiter erreicht. Als Angestellter zahle ich Rentenbeiträge und bekomme damit ein Anrecht auf eine spätere Rente. Damit ich heute das Gefühl habe, in der Rente genug zu haben, und weil alle sagen, dass es ja nicht reichen wird und so weiter, soll ich zusätzlich noch entweder ein Haus kaufen und abbezahlen oder eine Betriebsrente abschließen oder irgendeine Zusatzrentenversicherung abschließen oder Aktienfonds erwerben oder. Und das ist dann meine Sicherheit für mein zukünftiges Genug. Die geistliche Sicht will mir das gar nicht verbieten, aber die Perspektive ist eine andere. Gott will meine Sicherheit sein. Er will, dass wir auf ihn vertrauen. Das schließt das schlaue Ansparen von Besitz nicht aus. Das ist in den meisten Fällen immer noch klug und geboten, aber das nur in der Investition und nicht das, wo ich darauf vertraue. Es geht in der ganzen Bibel immer wieder darum, dass Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Und dieses Wort Glauben meint mein festes Vertrauen auf Gott. Gott spricht davon, dass er ein eifersüchtiger Gott ist und dass dieses Vertrauen, diesen Glauben er nicht teilen möchte. In der Wüstenwanderung der Israeliten versorgt Gott die Israeliten immer mit dem Essen in Form von Manna für einen Tag. An der Stelle unterbindet er jegliche Vorratshaltung. Das aufbewahrte Manna ist am Folgetag schon vergammelt. Da macht Gott das ganz extrem. Wir können und sollen sicher Vorräte sammeln und damit wirtschaften. Wir sollen aber auf gar keinen Fall unser Vertrauen darauf setzen. Ich möchte so weit gehen, wenn du Essen und Kleidung für heute hast und hast keine Sicherheit von morgen, dann hast du zwar in weltlicher Sicht krass zu wenig, aber in geistlicher Sicht materiell genug für heute. Die meisten von uns bekommen sicherlich von Gott ständig mehr anvertraut als nur Essen und Kleidung für den heutigen Tag. Also zum Beispiel hast du eine Arbeit, wo du monatelang ein Einkommen hast. Aber das ist dann halt auch mehr als genug und schlicht etwas, mit dem wir als gute Verwalter guter Gaben gut wirtschaften können und sollen. Also unser Bedürfnis ist Sicherheit im Sinne von in der Zukunft Essen und Kleidung zu haben. Und Gott möchte, dass unser Vertrauen auf ihn fußt. Lukas 12, Vers 15. Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis von dem Grundbesitzer, der eine besonders gute Ernte hat und sich überlegt, Scheunen zu bauen und es sich dann gut gehen zu lassen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört denn das, was du angesammelt hast? So ergeht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Für mich ist das eine gewaltige Herausforderung, vielleicht der schwierigste Teil im Umgang mit Geld aus geistlicher Sicht. Ich trage in mir ein ganz großes Bedürfnis nach Absicherung der Zukunft. Eine immer wiederkehrende Frage nach dem, wird es denn dann auch reichen? Wenn ich ehrlich werde, dann baue ich eher auf Rücklagen als auf Gott. Ich habe mir vorgenommen zu lernen, dort mehr auf Gott zu bauen als auf ein Haus oder ein Sparkonto oder ein Aktienfonds. Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass Rücklagen, Zusatzrente und so weiter etwas Schlechtes wären. Sie sind es nicht. Aber mein Herz darf nicht daran hängen. Mein Glaube und Vertrauen darf nicht darauf bauen. Und ich kann mich darin recht gut selbst betrügen. Wenn ich Geld angespart habe, kann ich immer sagen, das ist halt eine kluge Investition und Vertrauen tue ich auf Gott allein. Ich nehme vor, zumindest mal mir selbst gegenüber ehrlich zu sein oder zu werden. Gretchenfrage. Wenn ich einen halben Hiob abbekomme, also meine Frau mag mich noch und meinen Kindern geht es soweit gut und ich bin sogar einigermaßen gesund. Ich habe lediglich meine ganzen Rücklagen, das Haus, alles Geld und den Rentenanspruch verloren. Wie geht es dann meiner Gottesbeziehung? Diese Frage habe ich mir vorgenommen, ab jetzt immer mal wieder zu stellen. Wenn ich zwar Rücklagen aufbaue, aber tatsächlich mein Vertrauen auf Gott setze, kann ich auch aus meinen Rücklagen geben, wenn es aus geistlicher Sicht gut ist. Wenn ich geleitet vom Heiligen Geist zu der Erkenntnis komme, dass eine gute Sache jetzt das Geld dringender braucht als ich später. Aber zum Geben komme ich gleich noch. Erstmal möchte ich neben Sicherheit weitere Bedürfnisse kurz aufgreifen. Das Bedürfnis nach Anerkennung, Zugehörigkeit, wertvoll sein. Ich nehme wahr, dass in der Welt um uns herum zumindest so Zwischentöne da sind, dass all das bitteschön mit materiellen Gütern erreicht werden soll. Also verdien viel Geld und du bekommst Anerkennung. Kauf dir davon die richtigen Luxusgüter und du bekommst Zugehörigkeit. Kauf dir bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen, bestimmte Reisen an bestimmte Orte und du gehörst zum Club. Leg dir bestimmte Hobbys zu, die dann halt ein bisschen was kosten und du bekommst Akzeptanz. Gott möchte ganz gern, dass wir uns da entspannen. Er gibt uns voraussetzungslos Wert. Die Gemeinschaft der Jünger Jesu, also christliche Gemeinde, ist ein Ort der Zugehörigkeit und Anerkennung. Zumindest sollte das so sein. Gott hat den Plan, dass du keinerlei Besitz benötigst, um deine legitimen Bedürfnisse nach Wertvollsein, Anerkennung und Zugehörigkeit zu stellen. Es gibt noch ein Bedürfnis, Spaß und Freude. Ganz viel, was uns zum Kauf angeboten wird, wirbt damit, dass man Spaß daran hat, dass es Freude macht. Sogar bei sowas profan wie Autos, die uns doch lediglich von A nach B bringen sollen. Wobei, wenn ich bei der Arbeit am Mittagstisch sage, dass es ja ziemlich egal ist, was man für ein Auto fährt, na, dann Hauptsache es funktioniert, merke ich doch recht deutlich, dass es mancher anders sieht. Also Autos, Konzerttickets, Reisen, Wellnessgutscheine und sind mit Geld zu kaufen und sollen Freude machen. Und wer kein Geld hat, hat halt Pech und keine Freude im Leben. Also mach irgendwas, um an mehr Geld zu kommen, dann gibt's auch Freude für dich. Geld und Ressourcen aufzuwenden, um Spaß zu haben, ist der Bibel nicht fremd. Gott gibt den Israeliten sogar den Auftrag zu feiern. Da gibt es aber eben auch Anweisungen, den Armen abzugeben. In dem Zusammenhang finde ich allerdings erwähnenswert, dass Freude Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist. Also etwas, was aus der wachsenden Nähe zu Gott erwächst, was in der reinen Form überhaupt nicht zu kaufen ist und wozu du wieder überhaupt keinen Besitz brauchst. Stell dir das mal vor, irgendjemand rackert sich ab, erarbeitet richtig viel Geld, macht Wellness rauf und runter, tolle Reisen in die Südsee, hat ein Auto, was irgendwie magisch Spaß macht und geht ständig auf teure Konzerte. Und wenn man manches hört und liest, haben doch einige von den Reichen, die das alles haben, gar nicht so viel Freude. Du hingegen nimmst dir Zeit für Gott, wirst durch den Heiligen Geist verwandelt, bist dabei arm wie eine Kirchenmaus und hast mehr Freude. Also nicht erst im Himmel, sondern jetzt hier in deinem irdischen Leben. Klingt irgendwie geschummelt, wäre aber cool, oder? Zusammengefasst, es gibt, wenn du aus einer geistlichen Perspektive auf Besitz oder Geld schaust, ein Genug. Und das ist ziemlich schnell erreicht. Und die Welt um uns herum vermittelt uns allerdings, dass es nicht genug ist. Es ist also wichtig zu prüfen und wahrzunehmen, auf welche unserer Bedürfnisse Geld gar keine Antwort ist. Also aus biblischer Sicht im deutlichen Gegensatz zu dem, was wir in der Welt um uns herum wahrnehmen. Wenn du die Zusage Gottes glaubst, dass er deine Sicherheit ist und du jetzt genug hast, dann kannst du den Traum vom Anfang leben. Es ist möglich, als Christ mit unfassbar wenig Geld keine materiellen Sorgen zu haben. Du brauchst dafür nicht mehr Geld, du brauchst dafür mehr Gottes Perspektive. Wenn wir diese Vorstellung von genug in unserem Herzen verankert haben, dann ist alles darüber hinaus ja Überfluss. Und wir wissen, wer uns das schenkt, und dann folgt daraus doch ganz natürlich Dankbarkeit jeden Tag. Und Dankbarkeit führt zu Freude. Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind glücklich. Habe ich nicht mehr ausgedacht, das sagen Psychologen. Und das heißt, in dem Moment ist dein Leben schon besser geworden, ohne dass um dich heraus sich irgendwas geändert hat. Dazu musst du dies genug nicht nur rational akzeptieren, sondern wahrnehmen, empfinden, verinnerlichen. Also nicht so ein Denken-Fühlen-Spagat, sondern dein Herz muss da schon voll dabei sein. Und wenn du das noch nicht empfindest, dann starte die Arbeit. Was tust du sonst, wenn du auf der rationalen Ebene eine geistliche Wahrheit erkannt hast, dir das denkst, das stimmt wohl so, aber du fühlst es nicht. Du kannst dich aktiv immer wieder selbst daran erinnern, damit das sacken kannst. Du kannst den Heiligen Geist bitten, dass er dir das in dein Herz sickern lässt. Du kannst Gott bestürmen, dass er dein Herz verändern soll. Du kannst deine Kleingruppe bitten, für dich zu beten. Apropos, ich hoffe, du hast eine. Sonst sei im nächsten Durchgang ab September dabei. Du kannst seelsorgliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Jede geistliche Erkenntnis ist es wert, bis in dein Herz zu gelangen. Und es entfaltet ihren Wert für dich auch nur, wenn du sie glaubst. Also mit deinem ganzen Herzen darauf baust. Sei gnädig mit dir, das ist immer der Weg, feier kleine Fortschritte. Der erste geistliche Baustein im Umgang mit deinen Finanzen ist also zu prüfen, auf welche Bedürfnisse Geld gar nicht die Antwort ist. Ein Genug zu fühlen, das genügsamer ist als das verbreitete Vorstellung vom sogenannten Lebensstandard. Und dann erstmal sehr dankbar zu sein für deinen Überfluss. Und jetzt stell dir vor, du merkst, ich brauche nicht viel, ich habe echt mehr als genug und du fühlst das auch und du bist dankbar und du genießt es. Dann kannst du ja auch mal anfangen zu fragen, wozu hat Gott dich so reich beschenkt? Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte Freude in deinem Leben, aber vielleicht nicht nur. Und ein zweiter Baustein für den geistigen Umgang mit deinen Finanzen ist die Frage, wem das überhaupt gehört. Intuitiv ist das klar, mein Geld gehört mir. Bevor ich zu einschlägigen Bibelstellen komme, möchte ich ganz kurz fragen, wie bist du an dein Geld gekommen? Ich behaupte, dass egal, wie du dran gekommen bist, ich nehme an, das war legal, es schlicht eine Gnade Gottes ist und nur sehr eingeschränkt verdienst. Bei einem Lotteriegewinn, Hanna, danke, einem Geschenk oder Erbe ist das hoffentlich auch so eingängig. Das ist schließlich keine Leistung. Auch, dass man von jemandem was erbt oder nicht. Es gibt genug Menschen, die genauso engagiert, nett oder was auch immer sind wie du und trotzdem nichts geschenkt oder vererbt bekommen. Aber vielleicht ist es ja hart erarbeitet. Das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen. Ich selbst empfinde es so, dass das Geld, was ich habe, dass mein Einkommen hart erarbeitet ist. Das empfinde ich so. Aber der Umstand, dass du und ich überhaupt die passende Ausbildung machen konnten, der Umstand, dass dein Beruf, in dem du mit deinen Gaben glänzen kannst, anständig bezahlt ist, sagt ja irgendjemand Krankenschwester, ist schlicht Gnade Gottes oder Zufall. Es gibt immer andere Menschen, die in völlig anderen Berufen genauso hart arbeiten, dafür viel weniger Geld bekommen, dann knapp über den Existenzminimum klarkommen müssen. Es gibt viele Regionen auf der Erde, wo du noch so begabt, schlau, arbeitswillig, fleißig und so weiter sein kannst und es reicht für fast nichts, zumindest für kein ordentliches Einkommen. Also dein Besitz und dein Einkommen sind Gnade Gottes von Gott geschenkt. Wobei, vielleicht nicht so sehr geschenkt, sondern vielmehr anvertraut. In Hagai 2, Vers 8 steht auch ganz explizit, mir gehört das Silber und mir gehört das Gold. Ausspruch des Herrn Zebaoth. Wenn das Geld nicht meins ist, sondern anvertraut, dann bin ich wohl Verwalter. Verwaltergedanken finden wir auch in 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Das kann man ja durchaus vordringlich auf Geistesgaben beziehen. Aber selbst wenn Petrus an dieser Stelle gar kein Geld mitmeint, finde ich, das ist wunderbar übertragbar. Wenn ich Verwalter bin, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich ein guter Verwalter bin. Was ich denn mit dem von mir verwalteten Besitz anstellen soll? Zuerst natürlich einander dienen. Dann können wir schauen, was Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 18 für Anweisungen an Reiche gibt. Vielleicht empfindest du dich nicht als reich, aber lass noch mal gedanklich zu dem Genug von eben zurückgehen. Wenn in geistlicher Hinsicht es viel weniger für genug bräuchte, als du tatsächlich hast, dann ist das darüber ja irgendwie Überfluss und du damit reich. Betrachte dich einfach mal als reich in den folgenden Versen. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Gib denjenigen, die in dieser Welt reich sind, du und ich, die Anweisung, nicht überheblich zu sein. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, das war das mit dem, worauf vertraue ich, sondern auf Gott. Er gibt uns alles in reichem Maß und wir dürfen es genießen. Das nochmal als Hinweis, es wird nicht freut, dass wir dürfen es genießen. Die Reichen sollen Gutes tun, großzügig sein mit guten Werken, freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Damit schaffen sie sich eine sichere Grundlage für die Zukunft. So können sie das wahre Leben erlangen. Also wozu haben wir unser Geld? Was mehr ist als das Geistliche genug. Zum einen zum Genießen, ist hier explizit erwähnt und in dem Zuge zur Dankbarkeit, aber eben auch zu guten Werken, zur Freigebigkeit zum Teilen. Und wenn das Teilen, das Abgeben, das Geben, das Spenden für dich keine große Leichtigkeit hat, dann müssen wir zurück auf die beiden geistlichen Bausteine. Zum einen, das echt zu empfinden, was aus geistlicher Sicht schon genug ist. Wenn ich das nicht empfinde, dass das genug ist, dann kostet ja viel zu viel Überwindung. Und zum anderen, das Geld nicht als meinen Schatz wahrzunehmen, sondern als etwas, was eh schon Gott gehört. Wenn du jetzt den Eindruck hast, ich will, dass du mir Geld gibst, dann ist das gar nicht mein Anliegen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht um dein Herz. Das wichtigste Gebot ist laut Jesus, es steht in Lukas 10, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn mein ganzes Herz, meine ganze Seele, meine ganze Kraft, mein ganzes Denken Gott liebt, dann ist auch schlicht kein Platz mehr, um Geld wichtig zu nehmen oder gar zu lieben. Jesus geht so weit zu sagen, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Das ist sicherlich eine Zuspitzung, habe ich noch nicht gemacht. Danach kommt aber das aus meiner Sicht Entscheidende, Lukas 12, Vers 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und darum geht es, ein ungeteiltes Herz für Gott. Ich möchte, dass mein Herz immer mehr bei Gott ist und immer weniger bei meinem Bankkonto. Und sehen kann ich das an den Auswirkungen. Wenn es dir schwerfällt zu geben aus Angst um deine Zukunft oder wenn es mir schwerfällt zu geben aus Angst um meine Zukunft, das ist ja meine Flanke, dann nimm dir die Zusage Gottes, dass er dich versorgt und versuch das in dein Herz reinzubekommen. Wenn ich eben sagte, erinnere dich an die Zusagen Gottes, verstehe, wie wertvoll du bist in seinen Augen, bete, dass der Heilige Geist dir hilft, diese Erkenntnis zu glauben, in dein Herz reinzubekommen. Wenn es dir schwerfällt zu geben, aus Angst dann zu kurz zu kommen, dann such doch deine Freude, deine Anerkennung, dein Bedürfnis, gesehen zu werden bei Gott selbst. Er hat für die, die sich voll auf ihn einlassen, die ihn an erste Stelle setzen, Freude parat und keine mickrige. Findest du, den Zehnten geben ist übertrieben und eh irgendwie gesetzlich? Als Gesetz, als Vorschrift ist der Zehnte gar nicht so nützlich. Jesus regt sich sogar in Lukas 11, Vers 42 darüber auf, dass die Pharisäer den Zehnten von Kleinigkeiten geben, aber nicht lieben. Aber wozu du den Zehnten heranziehen kannst, ist als Prüfstein, wie sehr du an Geld hängst. Wenn dir der Zehnte schon schwerfällt, nimm das doch mal als Anlass, dein Herz zu prüfen. Du kannst den Zehnten auch als Übungsfeld benutzen. Wenn du bisher nicht gibst oder deutlich weniger und feststellst, dass Geben geistig geboten ist, dann musst du ja irgendwo anfangen. Dann probier es doch mal aus. Nicht um Gesetz zu erfüllen, nicht um Gottes Wohlwollen zu erkaufen, sondern um das Loslassen des Geldes zu üben. Für dein Herz, um das mit dem Herzen nicht dran hängen zu üben. Aber wenn du denkst, ich gebe ja den Zehnten, mit dem Rest kann ich machen, was ich will, dann sieh dich mehr als Verwalter und nicht so sehr als Besitzer oder Eigentümer. Wir sind da bei dem Spannungsbogen zwischen Glauben, reiner Gnade und Werken, den Erik und Martin vor 2 Wochen so schön illustriert haben. Wenn du nicht da warst, hör das nach, es lohnt sich. Es ist alles Gnade, ich kann mir nichts verdienen. Wenn ich aber sage, dass ich glaube und das hat keine Auswirkung, dann ist wahrscheinlich mit dem Glauben doch nicht alles rund. Nimm deine Werke als Prüfstein für deinen Glauben. Aber versuch nicht, den Glauben durch gute Werke zu simulieren. Der Weg ist Erkenntnis, dann Herzensänderung, dann Handeln. Überspring nicht die Herzensänderung. Sei oder werde ein fröhlicher Geber. Lies 2. Korinther 9. Nimm Paulus Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, als so eine Art Wegbeschreibung. Wenn mir jemand eine Wegbeschreibung gibt und da steht drin, geh auf einem Weg durch den Wald, dann schaue ich mich um und wenn da kein Weg ist, ich stehe im Wald und es ist kein Weg da, dann habe ich mich verlaufen. Und wenn ich auf einem Weg bin, aber es ist kein Wald da, dann habe ich mich auch verlaufen. Wenn ich kein Geber bin, dann habe ich mich verlaufen. Wenn ich beim Geben nicht fröhlich bin, dann habe ich mich auch verlaufen. Und in beiden Fällen hängt mein Herz zu sehr am Geld und nicht genug an Gott. Und dann muss ich halt nach dem richtigen Weg suchen. Mit der Bibel als Karte, dem Heiligen Geist als Kompass und mit Christen als Menschen, die ich fragen kann, ob sie sich hier auskennen. Ich komme zum Schluss. Es geht um dein Herz. Strebe danach, dass Geld keine Liebe von dir abbekommt, sondern dass dein Herz ganz Gott gehört. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Nutze dein Geld als Werkzeug, auch um zu genießen und dafür dankbar zu sein, aber mindestens genauso für gute Werke. Wir haben jetzt eine kleine Reflexionszeit und ich habe ein paar Arbeitsfragen für dich. Und die sind ganz, ganz einfach. Hängt dein Herz am Geld? Bist du ein Geber? Und bist du fröhlich beim Geben?